Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Ein Phänomen, das ich nur in London bisher gesehen habe. Das ist so, dass Menschen ganz oft mit einem Rucksack an der Themse entlang zum Job laufen und in diesem Rucksack sind ihre Arbeitsklamotten drin. Das heißt, sie laufen einmal, um aufzutanken für den Job und dann um den Tag wieder abzustreifen.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich glaube, viele werden verstehen, was ich damit meine. Aber es ist eben wie in einem Schaukelstuhl. Also du hast was zu tun, du bist beschäftigt, aber du kommst überhaupt nicht voran.
Komm, ich singe jetzt einfach mal Kopfsalat durch die Nacht. Naja, also Kopfsalat, oder? Ich glaube, wir kommen ganz groß raus, wenn wir einfach mal bei Florian Silbereisen kopflos durch die Nacht singen.
Boah, also wenn das Apache mit Udo Lindenberg und Shirin David oder David mit Helene Fischer geschafft haben, dann glaube ich, stürmen wir die Listen. Also wir stürmen sie ja schon, die Podcast-Listen stürmen wir sowieso. Ja schon.
Total.
Aber dann stürmen wir auch die Hitparaden.
Boah, ein Traum.
Ja, wir sind nicht aufzuhalten.
Oh, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe die Autogrammkarten schon vorbereitet. Ich schicke dir deine auch zu. Und dann kannst du im Grunde genommen loslegen. Pass auf, dass du keine Sehnscheinentzündung dann kriegst. Aber da bist du ja vom Fach. Du kannst dir selbst helfen.
Ja, definitiv.
Ach, ein schönes Thema, aber auch ein brutales Thema. Ich kenne Menschen, die belastet das sehr, der Kopfsalat, der sie schlaflos durch die Nächte wandeln lässt. Ich weiß nicht, ob du da auch zugehörst, immer mal wieder. Oder ob du einfach das Licht ausknipst und quasi in den Schlaf verfällst und morgens wieder aufwachst und denkst, boah, was für eine geile Nacht, let's go.
Letzteres, ja, ist häufig der Fall. Also Gott sei Dank. Aber ich bin schon, muss ich dazu sagen, so ein richtiger Heimschläfer geworden in den letzten Jahren.
Ein Heimschläfer?
Ein Heimschläfer, ja. Also das tatsächlich das eigene Bett. Aber im Urlaub habe ich ja Gott sei Dank das Vergnügen, dass die Familie dabei ist. Dann geht das auch. Also ich brauche schon mittlerweile echt so mein gewohntes Familienumfeld, dann kann ich wunderbar schlafen. Und es hat sich aber echt in den letzten Jahren erst entwickelt. Vorher war es fast egal, auf welchem Pflasterstein ich eingeschlafen bin, nachts um 12, irgendwo auf den Ringen in Köln. Aber mittlerweile ist es schon so, dass ich gucken muss, dass ich irgendwie nach Hause komme. Aber ansonsten, toi, 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 schlafe ich echt gut. Aber ich habe natürlich auch so die andere, ein oder andere Grübelschleife, die mich schon mal erwischt. Ich weiß nicht, ob man das dann Strategie nennt, aber ich versuche mir zumindest so das ein oder andere für solche Situationen, weil es baut sich dann meistens schon über den Tag oder über den Abend auf, dass ich versuche dann, das mir den ein oder anderen Exit-Knopf schon mal mental zu basteln.
Ich bin sehr gespannt,
bei dir?
Wie wir da gleich bei mir ist es, eigentlich, ich würde mal sagen, zu 99% ist das so wie bei dir. Ich neige nicht unbedingt dazu, schlaflos im Bett zu liegen. Ich bin auch in der Tat ein Heimschläfer. Ich schlafe nicht gut in Hotels. Das ist aber auch, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass ich zu oft in Hotels geschlafen habe. Da geht's mir nicht so richtig gut, ganz egal, was es für ein Hotel ist. Also deshalb buche ich mir immer die billigsten Hotels, weil es ist eigentlich total egal, was für ein Hotel ich bin. Ich schlafe nicht richtig gut.
Ja.
Das Einzige, was irgendwie der Unterschied ist, vielleicht noch das Frühstück oder so. Und auch da ist es so, dass ich inzwischen mir fast mein eigenes Essen mitbringe, weil ich das einfach auch nicht mehr so richtig hinkriege mit dem ganzen Hotelessen. Wenn ich Rührei schon sehe und ich weiß, das kommt auf so einem 5-Liter-Bottich, dann habe ich irgendwie schon gegessen. Und genauso bei den ganzen Croissants und dem ganzen Gedöns. Ja, aber das hat nichts mit dem Schlafen zu tun. Ich bin manchmal so, dass ich mitten in der Nacht aufwache aus irgendeinem Grund, weil mich irgendwas weckt oder vielleicht auch manchmal sogar unsere Tochter. Dann passiert es, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Das ist in der Tat so, dass ich dann plötzlich anfange und so wach bin und denke so, ja, was machst du denn jetzt? Und dann, das ist aber dann auch die Höchststrafe, weil ich am Tag dann irgendwann in dieses Loch falle. Ja. Und dann merke, dass ich irgendwann um 3 oder 4 aufgestanden bin oder wach gewesen bin. Aber das ist sehr selten. Und ich bin jemand, der tagsüber gerne grübelt. Und wenn ich ins Bett gehe, versuche ich wirklich, dann auch die Kurve bekommen zu haben. Und die Gedanken und den Kopfsalat, den ich so habe, im Tag zu lassen und nicht mit in die Nacht zu nehmen. Da gibt's das eine oder andere Ritual, das ich pflege, um so eine Hygiene stattfinden zu lassen, dass ich da nicht zu belastet in die Nacht reingehe. Da gehört zum Beispiel auch das Arbeiten dazu, dass ich tunlichst versuche, es zu vermeiden, zu spät bis in die Nacht zu arbeiten oder spät abends zu arbeiten, weil mich dann die Dinge doch oft noch beschäftigen. Aber bevor wir da richtig einsteigen in der Tiefe, wie war er denn, der Mental Health Moment der Woche?
Ja, schön, wie die meisten Momente dieser Art. Ja, wir haben ja, was ja selten passiert, in Köln den ersten Schneefall gehabt und der ist dann auch ein bisschen liegen geblieben. Wir sind abends aus dem Haus, sind noch eine Kleinigkeit essen gegangen mit den Kids und dann hat es schon so langsam angefangen, ein bisschen zu rieseln und dann haben wir noch gesagt, ey, das wäre doch super, wenn er jetzt liegen bleiben würde und nach dem Essen bla bla bla. Ja, und dann war es so, dass es schon während des Essens liegen geblieben ist und ja, was soll ich sagen? Es ist, wir leben ja in einer schönen Zeit, also schön im Sinne von den meisten, toi toi toi, geht's gut. Und auch unseren Kindern geht's in der Regel gut und die haben alles, denen steht die ganze Welt offen. Und wenn man dann sieht, wie Kinder sich, also wie Kinder auf Schnee reagieren und wie die sich freuen und wie die sich dann da reinwerfen. Ich mache mir 3 Gedanken. Wird die Hose nass, was ist, wenn die ausrutschen, dann werden doch die Hände kalt und so weiter und so fort. Und die Kinder interessiert das einen Scheiß. Die schmeißen sich da raus, kommen rein, pitschnass, Hände kalt, aber mit einem Grinsen, was man in der, also es ist ein freudiges Lachen, was eine völlig andere Kategorie darstellt. Also man kennt ja so dieses Lächeln und Lachen und Lauthals und aus tiefster Überzeugung, also aus tiefstem Herzen. Aber das ist so eine Art Kinderfreude, die wirklich, die einfach auch nicht anders auszulösen ist. Also nicht mit irgendwelchen Geschenken, nicht mit materiellen Dingen. Das ist albern vielleicht für den einen oder anderen. Aber mich hat das total berührt und das hat mir einen ganz tollen Moment gegeben, der Ruhe, des Friedens, und hat mich vor allen Dingen, weil man natürlich, wenn man so zusammensitzt, da ist immer mal die ein oder andere Minute, wo man dann doch über das ein oder andere nachdenkt und es hat mich komplett rausgezogen. Ich hatte nur Augen für die Kinder, natürlich aus ärztlicher Sicht auch immer so ein bisschen mit halbem Auge guckst du, dass dann tatsächlich nichts passiert, weil man ja irgendwie immer im Dienst ist. Und aber das war top, das war super. Dann sind wir nach Hause später und dann haben wir noch die Katze nochmal schnell angebunden, weil wir natürlich noch ein bisschen in der Findungsphase sind, dass die uns nicht abhaut, wenn die dann die große freie Welt sieht. Und dann ist die Katze auch noch in den Schnee und ach, das war einfach ein sehr gelungener Abend.
Das klingt gut. Das klingt wie in Kindertagen sowieso, aber dann, ja, man erlebt es dann nochmal.
Ja, durch die Augen der Kinder, ne? Und es ist schon nochmal was anderes, weil man sich dann zurückerinnert und denkt sich, meine Güte, das ist jetzt aktuell der Status quo und fühlt sich super an und man hat einiges geschafft, einiges bewältigt, einiges aus dem Weg geräumt und fällt man so in die eigene Kindheit zurück und erinnert sich, wie es damals gelaufen ist. Sieht auf einmal so das ein oder andere Auto, was vor der Tür dann noch stand, des Nachbarn oder Nachbarkinder, die man vielleicht jetzt noch auch noch kennt, die dann natürlich jetzt bärtig oder faltig geworden sind, je nachdem. Und also ist toll. Es ist auch schön. Es war ein schöner Abend einfach, dass man sich da auch so ein bisschen eben auch gedanklich ja kurz gehen lassen konnte. Ne? Also das war schon richtig gut, war zwischen Hauptspeise und Nachtisch, weil die Kinder, also ich auch natürlich, große Nachtischfans sind und ja, hat gepasst.
Sehr gut, das ist ja fast so wie meiner, also nicht ganz so, es ist nicht mit Schnee in Verbindung, aber wir haben nach langer, langer Zeit mal wieder ein paar Menschen eingeladen zu uns nach Hause und haben ein sehr, sehr klassisches deutsches Essen gemacht. Und zwar Grünkohl mit Kartoffeln und mit Würstchen und mit Kassler. Also so ein Essen, was ich normalerweise jetzt nicht zu mir nehmen würde. Das machst du irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Jahr. Das vielleicht auch, vielleicht alle 2-3 Jahre nur. Weil es einfach auch, boah, ganz schön reinhaut, obwohl es ja, kannst Kartoffeln weglassen, hast du fast ein Low Carb Essen. Aber irgendwie ist es so ein typisches Winteressen. Naja, und wir hatten uns irgendwie Gedanken gemacht, haben wir nicht irgendwie zu wenig, haben wir zu viel, keine Ahnung, dann haben wir viel zu viel, also für mein Dafürhalten viel zu viel Fleisch gekauft und viel zu viel vor allem. Und dann kamen die Menschen und es war wirklich ein unfassbar schöner Abend, weil man sich so gegenseitig, also weil, ja, weiß ich nicht, geschätzt hat, dass man sich endlich wieder sieht und dass man sich trifft und dass man ganz viele tolle Gespräche haben kann und dass das auch total wertgeschätzt wurde, dass wir da den ganzen Tag in der Küche verbracht haben. Und lustigerweise wurde das dann auch noch abgerundet, deshalb musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir irgendwie auch noch Stollen besorgt haben zum Nachtisch. Von einem ganz besonderen Stollen, der 4 Monate in einem Kirchturm gelagert wird. Und wir haben es gab Baumkuchen und dann habe ich ganz wild so eine kennst du diese Weihnachtsverpackung von Ferrero mit diesen, ja, mit Rocher drin, mit, ja, allen möglichen Zeug, also alles in den ganzen Kugeln drin. Ja, ich sagte mir so irgendwie, das ist jetzt spätestens jetzt, ist es alles viel zu viel. Der Abend endete und es war alles weg. Es war einfach alles weg. Der Stollen war weg, der Grünkohl war weg, der Kassler war weg, also war alles einfach alles weg. Und dann fiel mir auf, ich hatte einen Teller mit Grünkohl, mit einer Wurst und ein Stück Kassler, das war's. Nichts Süßes, nichts gar nichts. Ich weiß nicht, wo das alles gelandet ist, aber es muss auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass Menschen selig nach Hause gegangen sind. Und
100%.
Und immer noch kriegen wir Nachrichten und wann machen wir das wieder und wieso. Aber dann siehst du irgendwie, wie wenig es braucht in Wahrheit, dass Menschen glücklich sind und dass Menschen zueinander finden und wie wichtig es auf der anderen Seite ist, dass man das tut und dass man sich trifft und dass man sich austauscht, dass man sich die Zeit dafür nimmt. Das sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Momente, die selig machen. Und die nicht nur für die mentale Gesundheit gut sind, sondern auch noch, wenn du willst, im ethischen Sinne was für die Gemeinschaft auch noch tun. Also das war einfach eine runde Sache. Und ich bin ins Bett gegangen und hatte kein Kopfkino, sondern bin selig eingeschlafen. Dachte mir so, ha, guck mal, das ist doch ein schöner Mental Health Moment der Woche, den ich gerne mit in die nächste Folge nehme.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Wir müssen Grünkohl essen übrigens, by the way. Fällt mir ein. Mal irgendwann. Ihr beide.
Ja.
Wenn es jetzt aber nochmal um das Thema geht, Kopfsalat und Menschen, die so ihre Sorgen, ihre Nöte und all das, was sie beschäftigt, mit ins Bett nehmen und sich von einer Seite auf die anderen wälzen und ja, vielleicht einfach auch über einen längeren Zeitraum nicht so richtig zur Ruhe kommen, dann sind wir eigentlich wieder bei deinem fast Lieblingsthema, nämlich dem Schlaf und all dem, was passiert. Und wir haben jetzt 2 Folgen dazu gemacht zum Schlaf, was so passieren kann im Zweifel, wenn man nicht ausreichend schläft. Man braucht natürlich das richtige Material dazu und deshalb gehen wir kurz in die Werbung.
Kurze Werbung.
Ja, also ich bin echt happy, dass wir einen Partner wie Blackroll an Bord haben. Wirklich bekannt. Ich habe sie kennengelernt durch diese wunderbaren miesen Bälle, die sie produzieren, wo man dann einfach die Faszien trainieren kann. Das ist richtig, was richtig reingeht und richtig wehtut. Aber es gibt auch noch jede Menge mehr Produkte. Und wir haben, Burak, du erinnerst dich ja mal, eine sehr, sehr schöne Folge über den Schlaf produziert und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Lieblingsthema. Und Schlaf ist ja erstmal was total Individuelles und ja, auch nur sehr schwer zu verallgemeinern. Und gerade beim Schlaf ist es so, dass er unsere Mental Health wirklich, wirklich, wirklich im Grunde genommen dafür die Basis schafft und ist deshalb auch Thema Nummer eins und ich habe es angesprochen, dein Lieblingsthema.
Absolut. Definitiv meine Lieblingsdisziplin in den 24 Stunden, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist schon sehr richtig angesprochen. Absolut essentielles Tool, um es mal werkzeugtechnisch auszudrücken und zentral im Rahmen unserer Gesundheit. Wir haben ja in der Folge Schlaf nicht alle Informationen unterbringen können, sodass wir uns sogar für eine zweite Folge entschieden haben. Ja. Und ein Thema, das eben sehr komplex ist und dementsprechend auch viele Gesichter hat. Schön ist es, dass es Menschen gibt, die Produkte entwickeln, damit wir eben genug von diesem wohlverdienten Essenz, vom wohlverdienten Schlaf bekommen. Ja. Und deshalb kann ich das nur unterstreichen, bin ich auch sehr froh, mit Blackroll einen tollen Partner gefunden zu haben.
Genau, und Blackroll hat ja nun eine ganze Produktpalette für einen erholsamen Schlaf entwickelt. Gibt echt eine recht große Auswahl, also von Bettdecken über Matratzen bis hin zu Kissen mit verschiedenen Bezügen. Zum Beispiel Stichwort das Recovery Pillow aus Memory Foam. So eins, das sich wirklich allen Schlaftypen anpasst und eignet sich auch ideal für Reisen, wenn man zum Beispiel viel unterwegs ist, so wie du und ich, und auch da gut regenerieren zu können. Und auch die Bettdecken sind total gut. Die Recovery Blanket zum Beispiel mit Primaloft-Fasern hält das ganze Jahr über warm. Und während die Recovery Blanket Ultra Light, so heißt sie, die Regeneration durch Förderung der Durchblutung unterstützt. Und mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die Recovery Base Matratze. Total anpassungsfähig und bietet auch mit 8 verschiedenen Konfigurationen wirklich optimale Unterstützung für ganz verschiedene Schlafpositionen.
Ja, und wie wir in den beiden Folgen durchleuchtet haben, ist ein erholsamer Schlaf absolut essentiell, um die körperliche und geistige Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und deshalb wollen wir nicht nur über mentale Gesundheit quatschen, sondern sie idealerweise auch fördern. Und Blackroll hat uns für diese Möglichkeit einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, mit dem man bis zum 31.01.2024 15% auf alle genannten Schlafprodukte von Blackroll bekommt. Eignet sich meiner Meinung nach auch als tolles Weihnachtsgeschenk statt der üblichen Krawatten und Elektrogeräte.
Elektrogeräte vor allen Dingen, genau. Also eine richtig gute Gelegenheit, entweder was für die eigene mentale Gesundheit oder aber auch für die eurer Liebsten zu tun, an Weihnachten, unterm Baum, was auch immer ihr wollt. Es ist relativ einfach. Ihr geht einfach auf blackroll.com und nutzt folgenden Code, nämlich LAUF15 und sichert euch einfach eine Portion erholsamen Schlaf für eure mentale Gesundheit. Klickt einfach mal drauf, blackroll.com. Da könnt ihr jetzt shoppen, 15% weniger. Richtig gute Sache für eine richtig, richtig gute Mental Health.
Werbung schon vorbei.
Jetzt haben wir mit den Utensilien abgeschlossen, die man braucht fürs Schlafen. Und danke nochmal an unseren Partner Blackroll. Wir sollten aber vielleicht mal drüber reden, was den Kopfsalat nicht ausmacht, sondern wie wir ihn eigentlich verhindern können, so dass wir ihn mitnehmen. Und was ist eigentlich mit der Situation, wenn wir zu viel davon mit uns rumschleppen und über einen längeren Zeitraum? Dass das nicht gut ist, glaube ich, dass es leuchtet ein. Aber was denkst du? Du hast bestimmt auch so den einen oder anderen behandelt schon, der damit zu tun hatte und wo das dann irgendwann einfach auch körperliche Konsequenzen hat.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, es gibt sicherlich auch Momente oder Phasen im Leben, wo man aus diesen, ich habe es ja vorhin gesagt, aus diesen Grübelschleifen nicht wiederkommt nicht rauskommt. Beziehungsweise es gibt einen schönen Begriff dafür, der ist meines Wissens nach geprägt worden von einer Professorin der Yale-Universität. Er hat ein Buch geschrieben über das Ruminieren. Das kommt eigentlich aus der Biologie. Und das Ruminieren oder die Rumination ist im Grunde nichts anderes als das ständige Wiederkäuen, was wir so von der Weide kennen, ne, von dem einen oder anderen Getier. Und letztendlich ist natürlich das Grübeln oder auch Zweifeln etwas, was eben tatsächlich mental permanent wiedergekäut wird und wieder hochgeholt wird und teilweise natürlich nicht abgestellt werden kann, weil man entweder den Auslöser nicht kennt oder letztendlich den Ausgang nicht findet. Vor allen Dingen, weil man gerade, wenn es um die späte Zeit ist und wie es der Titel ja anmuten lässt, Schlaflos durch die Nacht eben zur Schlafenszeit, man ja auch in der Regel keine Lösung findet für das Thema, was man da gerade behandelt. Deshalb ist es, denke ich, in erster Linie wichtig, dass man überhaupt erkennt, dass man sich da in so einer Schleife befindet, dass man versucht auch, so gut es geht, dem Ganzen eine Wertigkeit zuzuordnen. Ich will jetzt nicht etwas übertrieben sagen, ist das etwas Lebensbedrohliches oder ist das Firlefanz? Das ist sicherlich zu extrem, sowohl das eine als auch das andere. Aber die Frage ist, ist es wirklich etwas, was mich jetzt in der Nacht beschäftigen muss? Dazu gibt es auch immer ein schönes Zitat in diesem Zusammenhang, gerade über Sorgen und Zweifeln. Die nehmen dir nicht die Probleme von morgen, sondern den Frieden von heute. Also das heißt auch den Frieden für die Nacht oder den Frieden für den Moment. Und ich denke, da gilt es letztendlich tatsächlich abzuwägen, ist das etwas, worüber ich mir jetzt meinen Kopf zerbrechen möchte oder nicht? Und ich glaube, das Erkennen ist das erste Signal, was man letztendlich für sich sofort versuchen sollte, auf den Plan zu rufen.
Ich überlege gerade und denke mir so, wenn du mit Menschen zu tun hast, und ich habe das, die über Jahre hinweg diesen Kopfsalat haben. Und das dann eben einfach auch mehrere Nächte hintereinander und mehrere, weiß ich nicht, also es ist periodisch fast schon, also ich kenne das auch eine Person. Was hält Menschen zurück, das zu unterbrechen oder sich damit zu beschäftigen und dann nur zu überlegen, so komm, wie komme ich denn da raus? Denn dass das für die mentale Gesundheit und auch für die überhaupt insgesamt Gesundheit nicht gut sein kann, das sollte klar sein. Dass das für die Physis mit Sicherheit nicht geil ist, du hast es gerade eben als lebensbedrohlich vielleicht bezeichnet, was ein bisschen dann zu extrem ist, aber durchaus kann es ja auch Folgen haben, die, wenn es über so einen langen Zeitraum geht, dann doch nicht so richtig gut sind für den Körper. Und auf der anderen Seite dann wiederum gibt es ja dann auch Leute, die sich dann medikamentös irgendwas reinpfeifen. Damit man eben nicht mehr weiter in der Situation ist. Ist das jetzt die Lösung? Und es gibt ja, glaube ich, auch den einen oder anderen Arztkollegen, der das dann auch ja vielleicht sogar verschreibt.
Nee, die Lösung ist es nicht. Das haben wir ja auch gerade, was das Thema Einschlafhilfe oder noch schlimmer in dem Sinne muss man sagen, Schlaftabletten angeht, in den beiden Folgen, denke ich, sehr gut durchleuchtet, dass das natürlich schon lebensbedrohende Zustände dann annehmen kann, ne, in der Folge, weil man wird ja mit den klassischen verschreibungspflichtigen Medikamenten mehr oder weniger ja nur sediert. Das heißt also, man schläft sehr, sehr oberflächlich und dementsprechend auch nicht tief, erholt sich nicht, regeneriert nicht, räumt eigentlich in der Birne gar nicht so richtig auf, hat dann mehr oder weniger fast so einen Kater, jetzt nicht vom Alkohol, sondern einfach vom nicht gut schlafen und zieht das mehr oder weniger durch den ganzen Tag ist dann am nächsten Abend todmüde im Grunde. Und dann fangen aber wieder die Schleifen an. Und so kommt man natürlich in einen, ja, eigentlich kann man sagen, wahren Teufelskreis. Und ja, den gilt es zu durchbrechen, indem man nicht versucht, wie kann ich jetzt dann Tabletten oder Sonstiges irgendwie absetzen, sondern dass man erst gar nicht damit beginnt und versucht, Strategien zu entwickeln, die ja natürlich sind und idealerweise auch jederzeit angewendet werden können. Ich bin ganz kurz noch den Namen von der Professorin schuldig. Ich habe sie kurz erwähnt und mit dem Begriff ruminieren zitiert. Das ist Frau Dr. Nolan Hoeksema. Die ist leider 2013 schon gestorben. Das nur noch mal als Nachtrag, wenn es jetzt jemanden interessieren sollte. Und das Buch, was sie damals geschrieben hat, also wo es im Amerikanischen um Overthinking geht, richtete sich übrigens in erster Linie an Frauen. aber ich glaube, das ist sicherlich kein reines Thema, was die weibliche Welt angeht, sondern da kennen wir, glaube ich, aus beruflicher und privater Sicht auch das ein oder andere, den ein oder anderen männlichen Kandidaten, der so ein Dauergrübler ist.
Ja, wobei ich mehr Frauen kenne, die das betrifft.
Ja?
Wirklich. Ja, ja, ja. Und das hat auch, glaube ich, dann was damit zu tun, dass die auch Mütter sind sehr oft und dass sie auch zum Zeitpunkt des Mutterwerdens mehr oder weniger reingeraten sind in diesen Kreislauf. Weil sie sich auf jeden Fall, die ich kenne, so ein bisschen da in der Mutterrolle zu sehr reingegraben haben und der Fokus da zu sehr drauf war. Und wem sage ich das, wenn man Kinder hat? In dem Moment, wo die Kinder geboren werden, setzen ja auch die Sorgen ein. Weil man immer in Sorge ist, mehr oder weniger um die Kinder. Und ganz egal, wie groß sie sind oder wie alt sie sind oder ob sie aus dem Haus sind oder nicht. Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt nur noch auf die Sorge konzentriert jeden Tag, aber das bedeutet, dass es im Kopf ist und dass man sich natürlich auch Dinge fragt. Und ich glaube, dass es gerade bei empathischen Menschen der Fall ist, dass der Kopfsalat oder die Chance auf jede Menge Kopfsalat doch deutlicher ist, deutlich mehr gegeben ist. Also Menschen, die empathisch sind, Menschen, die sich mit Dingen wirklich auch intensiv beschäftigen, sind manchmal einfach nicht in der Lage, dann abends abzuschalten oder dann, wenn sie ins Bett gehen, sondern sie beschäftigen sich einfach durchgehend einfach auch mit den Themen. Ich kenne auch jemanden, der quasi so ein Helfersyndrom hat und der, ja, Entschuldigung, der nachts bis in die Nacht auch wach ist, um anderen Menschen so ein bisschen aus der Klemme zu helfen. Und das ist schon eine Qualität, die, wo man sagen kann, das ehrt jemanden, aber auf der anderen Seite braucht so jemand ja auch mal irgendwie dringend eine Pause.
Die Frage ist ja, woher kommt die Pause, ne? Also die wird einem ja dann nicht zugeschustert, sondern Motto immer zu, du machst dir jetzt ein bisschen, machst dir einen Kopf, jetzt gucken wir mal, dass wir dir eine Pause gönnen. Und wichtig ist aber vielleicht auch nochmal, ich glaube, das ist natürlich der Zuhörerschaft ein Stück weit klar. Es gibt natürlich Situationen im Leben, gesundheitliche, wirtschaftliche, berufliche, private, beziehungstechnische, whatever, die man natürlich nicht ohne weiteres, sondern am Motto, ja, du grübelst nachts oder am Abend kommst nicht zum Pennen, versuch doch mal kognitiv umzustrukturieren. Ist alles nett, ist natürlich einfach manchmal schwierig, aber es ist am Ende des Tages möglich und jeder wird die Erfahrung gemacht haben, jeder, egal ob es ein kleines Thema war oder ein sehr bedeutsames, dass man in der Rückschau sagen kann, ja leck mich in der Tech, das war ja wirklich gar nicht so schlimm. Oder anders formuliert, dieses Unglück, das man damals empfunden hat, und sich damit beschäftigt hat, hat eigentlich gar keine große Bedeutung gehabt. Natürlich könnte man sagen, ja, jetzt mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist das leicht sagen. Aber ich denke, ich bin ja kein Fan davon, das kennst du ja auch aus dem Infight in der Praxis, wenn jemand das, also ich tue das sowieso nicht, aber manchmal kommt der ein oder andere Kunde oder die Kundin und die sagen, ja, ja, aber klar, ich habe jetzt hier diese Beschwerden, aber es gibt ja Schlimmeres, ne? Das mag ich nicht. Für mich ist es so, man muss sich nicht mit anderen Dingen vergleichen oder mit anderen Personen oder anderen möglichen, wenn wir mal bei der Medizin bleiben, mit anderen Diagnosen, mit anderen Schicksalen, was auch immer, ne? Sondern man muss einfach schauen, okay, das, was ich da habe, und das ist, glaube ich, schon etwas, was man dann auf alle anderen Bereiche, die ich vorhin genannt habe, umwälzen kann, ist das, worüber ich nachdenke, wirklich so schlimm? So, das ist ein ganz einfacher Satz, ohne groß Bausteine und verschachtelt und so weiter. Und ich glaube, dann kann man daraus anfangen, so ein Stück weit, sich, sagen wir mal, hoffentlich auch schnell, damit man zur Ruhe kommt. Aber daraus kann man sich dann so ein bisschen weiter bewegen und dann überlegen, okay, kann ich jetzt aus dieser Fragestellung heraus das mit einem klaren Ja oder Nein beantworten? Und kann ich letztendlich versuchen, so schnell wie möglich positive Gedanken zu kultivieren, dass mich das zur Ruhe kommen lässt? Weil man darf ja nicht vergessen, das Grübeln ist ja nicht auf die Nacht beschränkt, sondern es kann einem auch den ganzen Tag rauben und einen auch dann zermürben regelrecht, weil man dann den ganzen Tag über das Gefühl hat, ey, ich hab die Lösung nicht gepackt, ich habe immer das Thema immer noch nicht gelöst. Und jetzt kommt der Abend. So, und jetzt muss ich ja gleich schlafen. Das heißt, ich habe keine Zeit mehr, das Problem zu lösen. Und da ist einfach die Frage, ist es denn wirklich schlimm, worüber ich dann nachdenke? Und ist es etwas, was ich tatsächlich nicht beeinflussen kann? Und wenn man tatsächlich trotzdem zu dieser Gruppe von Leuten gehört, die sagen, ja, aber es gibt ja Leute, denen geht es schlechter. Oder es gibt ja Leute, die haben ein viel größeres Schicksal. Kein Problem. Dann besorgt euch idealerweise Informationen über diese Leute oder ein Buch. Ich möchte auch da mal was mir letztens klar geworden ist, mit welchen besonderen Menschen man nicht tagtäglich zu tun hat, aber häufig zu tun hat. Und die besondere Geschichte, die geht einem flöten. Und ich kenne so eine Person, ich kenne Gott sei Dank viele Personen, aber eine Person, die wirklich meine ganz große und besondere Bewunderung hat. Ich glaube, dass ich ihn namentlich erwähnen kann. Wenn nicht, möge er mich einfach verklagen. Das ist zahlt die Agentur. Ich grüße dich hiermit herzlichst. Er hat gerade erst angefangen, Podcast zu hören, also unseren Podcast zu hören. Es kann sein, dass er jetzt erstmal von Folge, ich glaube 46 ist er eingestiegen, erstmal alle zurückhört und dann erst wieder einschaltet. Ist mir aber auch egal. Das ist Thorsten Wihoda. So, da wird's jetzt nicht sofort bei allen klingeln, aber den habe ich irgendwann in der Sprechstunde gehabt. Ist ein sehr akribischer und auch sehr empathischer, leidenschaftlicher Sportler. Und da haben wir uns in Anführungsstrichen was Orthopädisches, aber nicht irgendwie so out of the range. Haben wir, glaube ich, auch gut lösen können. Aber wir schreiben jetzt das Jahr 23, der hat 2014 die erste Krebserkrankung bekommen und 2017 die zweite und in der Kombination eine der seltensten Krebserkrankungen auf dem Planeten. Also nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern auf dem Planeten mit einer Lebenswahrscheinlichkeit von 3 bis 5 Jahren. 2014, 2017. So, jetzt rechnen wir von 2014, 3 bis 5 Jahre hoch und von 2017, 3 bis 5 Jahre hoch. Wir sind aber immer noch nicht im Jahr 23. Und der Kerl lebt immer noch. Gott sei Dank. Ich glaube, er wird auch noch lange leben. Ich hoffe es zumindest. Ich würde es ihm wünschen, weil es einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch ist von der ganzen Ausstrahlung her, weil er eben das nicht verkörpert. Er verkörpert nicht grübeln und zweifeln und um Gottes Willen und mir geht es ja so scheiße. Im Gegenteil, ne, der fragt eigentlich immer nur, hör mal, kann ich nicht noch weiter Gas geben? Kann ich nicht noch weiter Sport machen? Und der hat auch tatsächlich das Ganze, was ich auch bewundernswert finde, in einem Buch verfasst. Das heißt, für ein Vielleicht ist das Leben zu kurz. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich nochmal in dieser Kategorie bewegt, dass man Grübler ist oder Ruminierender, wie ich es vorhin genannt habe. Und man möchte tatsächlich das ein oder andere Schicksal mal nacharbeiten und nachlesen. Weil ich habe es ja vorhin gesagt, grübeln und zweifeln, die Frage stellen, ist das, worüber ich nachdenke, wirklich so schlimm? Und ist es etwas, was ich selber beeinflussen kann? Es gibt Situationen im Leben, wo du streng genommen das nicht beeinflussen kannst, wo du davon abhängig bist, was sagen jetzt Experten, was sagen in dem Fall, bei dem Beispiel, was ich gebracht habe, was sagen die Ärzte und. So, aber ich glaube, dass das für viele auch irgendwo, die Gott sei Dank hoffentlich auch nicht krank sind, die nicht mit Krebs zu tun haben, trotzdem auch mal so ein Anstecker, ein positiver Anstecker sein kann. Ne, und nochmal, ich bin weit davon entfernt zu sagen, hör mal zu, dein Problem im Vergleich zu dem Problem von X oder Y ist Firlefanz. Im Gegenteil, ich nehme jedes Problem ernst. Ich habe selber meine Problemchen, die auch ernst genommen werden. Und aber ich versuche sie selber auch ernst zu nehmen. Aber ich versuche einfach zu überlegen, ist das jetzt etwas, was mich am Ende des Tages aufhalten wird? Und es gibt toi 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 wenig, was uns aufhalten kann.
Das ist ganz interessant, dass du Thorsten B. Hohler genannt hast, denn es ist so, dass ich einige Menschen kenne, die schwer krank waren, teilweise einfach auch, zum Beispiel auch einen, dessen Herz transplantiert werden musste, beziehungsweise er braucht ein neues Herz, der dann wohl augenscheinlich ähnlich wie Thorsten B. Hohler sich in den Sport gerettet hat. Und vorher schon auch viel Sport gemacht hat, aber er wollte unbedingt dann auch mit diesem neuen Herz, das ihm geschenkt wurde, gerne Triathlon machen. Und das hat auch funktioniert und das macht er immer noch mit großer Leidenschaft und ist da sehr aktiv und auch jemand, der positiv einfach nach vorne denkt und immer eigentlich auch eine Lösung hat für sich und für Freunde und Bekannte. Und ich glaube, dass der Sport einfach auch wesentlich ist, wenn man in solchen Krisensituationen ist und wenn man gesundheitlich einfach auch schlecht dran ist, wenn man den Sport machen kann, das auch zu tun, das ist, glaube ich, auch was wir das eine oder andere Mal besprochen haben hier im Podcast, dass sich das positiv auswirkt. Und das ist bestimmt auch so, wenn es um den Kopfsalat in der Nacht geht. Also ich zum Beispiel bin ja jemand, der früher sehr gerne morgens Sport gemacht hat, sogar auch frühmorgens vor dem Arbeitstag, weil ich so das frische Gefühl gerne mochte und ich habe schon was getan und bin mit viel frischer Luft in der Lunge angetreten. Und heutzutage hat sich das ein bisschen umgedreht, so dass ich vor dem Schlafengehen überhaupt eine Einheit mache. Und wenn es wirklich 2 Stunden einfach nochmal knackig irgendwie Ausdauertraining ist, dann mache ich das und kann durchaus auch während diesen 2 Stunden kompensieren. Also sprich, all die Gedanken des Tages, all das, was ich so für die nächste Woche noch auf dem Zettel habe zum Beispiel. Oder wie jetzt aktuell, dass wir mit der Agentur in einem Pitch sind und ich die eine oder andere Idee noch brauche. Da hilft Sport total. Also für mich ist es ein Motor, einmal um zur Ruhe zu kommen, um den Tag abzustreifen und auf der anderen Seite auch, um mir Gedanken zu machen darüber, dann habe ich nämlich 2 Stunden mal Ruhe und Zeit, es klingelt kein Telefon, es ist kein Laptop an, es ist einfach alles aus, sondern ich bin dann nur eins mit dem Sport, mit mir und habe dann auch mal 2 Stunden Zeit, wirklich zu grübeln und alles hinter mir zu lassen und dann aber auch neue Gedanken zu sortieren. Ich finde, der Sport, und da sind wir dann auch wieder so bei unserem beim Titel unseres Podcasts, ich glaube zum Beispiel auch gerade, dass das Laufen prädestiniert ist dafür, den Tag hinter sich zu lassen. Ich kenne zum Beispiel auch ein Phänomen, das ich nur in London bisher gesehen habe. Das ist so, dass Menschen ganz oft mit einem Rucksack an der Themse entlang zum Job laufen und in diesem Rucksack sind ihre Arbeitsklamotten drin. Das heißt, die laufen hin, duschen und viele nutzen dann auch die Zeit und den Weg des Rücklaufs nach Hause, wo sie auch wieder ihre Sportklamotten anhaben und nach Hause laufen, nutzen sie einmal, um aufzutanken für den Job, für den Tag und dann um den Tag wieder abzustreifen. Finde ich eine wunderbare Idee. Ich habe mit dem einen oder anderen, bei mir ist es auch gefallen, als ich in London war. Dann habe ich rotzenfrech einfach mal so 1, 2, 3, 4, 5 Leute angesprochen. Und die machen es genauso. Und ich finde es super, weil sie einfach so das alles integrieren, also das Laufen integrieren in ihren Arbeitstag. Und das noch was Gutes ist. Nicht nur, weil sie gut trainiert sind, sondern weil sie auch einfach den Tag anders beginnen und auch beenden. Und das verlangt natürlich ein bisschen Disziplin. Aber ich fand das eine wunderbare Mechanik und Technik, um eben nicht in den Kopfsalat reinzukommen.
Das ist das wunderbare Gegenbeispiel zum Schaukelstuhl.
Weil, ja, kann man sagen.
Ja, nee, weil dieses Grübeln, diese Grübelei, das ist wie eine Zwangshaltung eigentlich. Und viele werden verstehen, was ich damit meine. Aber es ist eben wie in einem Schaukelstuhl. Also du hast was zu tun, du bist beschäftigt, aber du kommst überhaupt nicht voran. Und deshalb ist das Beispiel mit dem Laufen und auch der Titel unseres Podcasts, Lauf dich frei, ist ja eigentlich wunderbar. Also als hätten wir das uns so lange aufgehoben, um fast vor der 50. Folge zu sagen, also da ist der Titel. Und deshalb.
Ja, wobei er immer da war, ne? Also wir haben immer wieder darüber gesprochen. Da.
Absolut, absolut. Und das kann, wenn man ab und zu mal abends, spät abends so aus dem Fenster guckt, dann sieht man auch schon mal das ein oder andere Männlein und Weiblein, was komischerweise nochmal um den Block läuft.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Hundbesitzer das auch gerne machen. Also ich bin nicht Hundebesitzer und ich kann mir das auch schwer vorstellen. Das hat aber andere Gründe.
Ja, okay.
aber ich bewundere diese Menschen, die wirklich dann nochmal abends oder ganz früh am Morgen aus dem Haus gehen, natürlich auch wegen der Bedürfnisse der Tiere. Aber ich glaube, auch das ist nochmal so eine Möglichkeit, auch gerade spät abends, kurz vorm Schlafen gehen, nochmal vielleicht die Birne draußen frei zu machen. Also bewusst zu sagen, so, wir gehen jetzt raus, du lässt dein Häufchen und dein Elend im Wäldchen und ich lasse meine Gedanken dort. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Wenn man keinen Hund hat, muss man sich jetzt keinen anschaffen. Kann man auch nicht rezeptieren, wenn jetzt Fragen kommen sollten, ob ich das rezeptieren kann. Nein, ich kann keine Hunde rezeptieren. Aber was man machen kann, ist, wenn man das Gefühl hat, man ist so in diesem heimischen, häuslichen Schaukelstuhl gefangen, dass man sich einfach nochmal kurz die Schuhe anzieht und sagt, pass auf, Schatz, ich gehe nochmal um den Block. Und auch das kann letztendlich ein Ventil sein.
Total. Also ich als Hundebesitzer kann das total zu 100% unterschreiben. es ist dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen auch der Schlusspunkt des Tages und natürlich ist das ein Ritual und natürlich atmest du nochmal diese kalte Luft. Es gibt keine Luft, die ich geiler finde als die im Moment da draußen ist. Diese kalte, wirklich klare Luft. Ich könnte das könnte ich das ganze Jahr über haben, wenn es gehen würde, würde ich es machen. Es hat aber auch, glaube ich, wirklich was mit Ritualen zu tun und auch etwas damit zu tun, den Körper langsam, aber sicher auch runterzufahren und auch die Gedanken dazu und auch die Möglichkeit zu haben, so langsam so eine Brücke zu bauen in den Schlaf rein. Das ist jetzt auch nichts Neues, weil viele, die sich mit dem Thema Schlaf beschäftigen, einfach auch genau dazu raten. Und nochmal, in den beiden Folgen, die wir dazu gemacht haben, haben wir auch das eine oder andere geraten. Aber ich finde diese Transition, diese Brücke rüber in den Schlaf, wahrscheinlich mit die wichtigste Phase des Tages. Vor allen Dingen, weil sie auch ganz schön viel Disziplin verlangt. Denn natürlich liegt es nahe, dass wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dass man dann irgendwie auch gerne nochmal mit der Frau, dem Mann irgendwie auch nochmal redet irgendwie. Dass man sich mit Freunden trifft, dass man auch ihre Probleme mal hört, dass man sich, keine Ahnung, also es ist sehr verführerisch. Die Abende, finde ich, sind sehr verführerisch, um dann sich alles nochmal reinzuknallen, was man den Tag über nicht hatte, und da alles reinzupacken. Und dann nimmst du es eben mit in den Schlaf und verarbeitest es vielleicht auch da. Wir haben sowieso, glaube ich, einfach wahnsinnig viel zu verarbeiten. Und wenn du dann noch bis ran an die Waagerechte dann das alles nochmal auflädst und das nochmal anheizt, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass der Kopfsalat doch nochmal deutlich intensiver sein wird. Und nochmal, also ich finde, das hat schon noch ein bisschen was mit Disziplin zu tun. Alleine sich die 8 Stunden Schlaf zu holen, ist nicht ganz so einfach, weil alles Mögliche sehr verführerisch ist. Und ja, ich finde es nicht einfach. Kennst du Techniken, die das vereinfachen? Gibt es Sportarten, die das vielleicht einfach eher schaffen? Ist Yoga, Meditation? Ich kenne ganz viele, die Yoga und Meditation gerade abends betreiben, um besser in den Schlaf zu kommen.
Und ich halte das auch für eine sehr, ja, ich sag mal, gute Strategie letztendlich. So wie wir es vorhin skizziert haben, dass das der abendliche Gang um den Block sein kann, dass das, was du vorhin sehr wichtig angesprochen hast, Gespräche. Also Gespräche sind ja sowieso etwas, was immer mehr aus der Mode kommt, weil man, ja, man hat schon viel Ablenkung. Man sucht auch Ablenkung, das darf man nicht vergessen. Also abends noch mal ins Handy rein oder abends noch mal was gucken und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine Form der Bewältigung, darf man nicht vergessen. Aber Gespräche sind sehr viel wert. Das müssen nicht unbedingt persönliche Gespräche sein. Manchmal lebt man ja auch alleine oder ist eben auf Reisen unterwegs, Geschäftsreise oder was auch immer. Und dann ist schon wichtig, vielleicht am Abend nochmal, und sei es auch vorm Schlafen gehen oder in der Vorbereitung, nochmal das Telefon zu zücken oder vielleicht sogar einen Videochat zu machen, aber jetzt nicht dienstlich, sondern mit jemandem aus der Familie, mit guten Freunden oder was auch immer. Ja. Also ich finde diese Werbung zum Beispiel von, wenn so gerade so das neue iPhone beworben wird zum Beispiel, dann gibt's fast immer irgendeine neue Möglichkeit des Videocalls. Und ich sehe dann, wie dann da, natürlich ist das häufig gestellt, aber dann sind dann 3-4 Leute, die dann mit dir in der ganzen Welt theoretisch mit dir chatten. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, pass mal auf, ich rufe jetzt jemanden an, aber ich will die Person sehen. Und häufig ist es so, dass die Probleme, die man dann irgendwo so auf dem Herzen hat, entweder bewusst oder unbewusst teilt. Und auf einmal spendet die Person dir vor der Kamera oder nur am Ohr, je nachdem, wie man es haben möchte, oder gemeinsam auf dem Sofa, spendet dir nochmal ein anderes Denkmuster oder eine andere Perspektive oder kann beschwichtigen. Und damit meine ich jetzt nicht so nach dem Motto, wie darüber machst du dir Gedanken, das ist doch lächerlich. Nicht so, sondern wirklich, immer hast du darüber auch schon nachgedacht oder erinnerst du dich, da hattest du schon mal diesen Terz mit dir selber und dann hast du das und das gemacht, das hast du doch auch gut gelöst. Weil man ja selber dann in so einer Zwangshaltung drin ist und dann letztendlich die Auswege nicht sieht, ne, oder auch die Lösungen nicht sieht. Schön ist, wenn man sich das selber erarbeiten kann, aber manchmal ist es eben auch nötig, dass man da rausgezogen wird. Und dann kann man auch aus der Erfahrung, die man vielleicht sogar gemeinsam gemacht hat, Eltern sind da natürlich immer ein ganz, in der Regel, ein ganz tolle Gesprächspartner, weil die meisten viel mehr erlebt haben. Und letztendlich auch auf Dinge zurückblicken können, wo man dann selber in dem Moment einfach trübe Sicht hat. Und deshalb muss es nicht eine spezielle Sportart sein. Es muss eigentlich etwas sein, was man unmittelbar umsetzen kann und was einem einfach ein gutes Gefühl gibt. Mir persönlich zum Beispiel, auch wenn ich das immer mal wieder reingeworfen habe, total alter Hut. Mir hilft natürlich auch das Quatschen, aber mir hilft vor allen Dingen das Lesen. Das Lesen ist für mich etwas, wo ich also wirklich komplett abschalten kann, sofort in einer anderen Welt bin, mir neue Gedanken auch mache und also das ist schon, ich habe jetzt vor kurzem, viele werden das Buch kennen, weil es einfach ein Klassiker ist, aber wer es noch nicht kennt oder wer es schon mal gelesen hat, sollte es nochmal lesen, Der Alchemist von Paulo Coelho. Ganz tolle Situationen drin, ganz, also so, wo man wirklich auch mit den Gedanken sich in das jeweilige Land, in die Situation, in die Gerüche hineinversetzen kann. Und da gibt's wunderbare Bücher, das können technische Bücher sein, das können Romane sein, das können Märchen sein, was auch immer. Aber das ist schon etwas, wo ich mich sofort drin verliere, also positiv verliere.
Mich hat eine E-Mail erreicht gestern Abend von einem ganz lieben, ich kann jetzt sagen, wirklich ein ganz, ganz, ganz lieben Freund, der, ach, mit dem mich ganz viel verbindet, mit dem ich auch stundenlang diskutieren kann und gerade über die Themen, die uns beiden wichtig sind, also Florian und mir. Liebe Grüße, lieber Florian Gless an dieser Stelle. Und ist der ehemalige Chefredakteur des Stern. Und der hat mir eine E-Mail geschrieben, die mich fasziniert hat deshalb, weil ich gar nicht wusste, dass er sich in dieser Hinsicht engagiert. Und ich werde jetzt nicht alles vorlesen aus dieser E-Mail, aber er engagiert sich bei dem Rat für digitale Ökologie, RDÖ. Kennt bisher noch kaum jemand. Aber dieser Rat, der beschäftigt sich damit oder beziehungsweise im Anliegen, Kernanliegen, die Frage, mit der Frage, wo ist der breite gesellschaftliche Diskurs über die echten Auswirkungen der Digitalisierung? Die schreitet nämlich mit einem Affenzahn voran und die Gesellschaftspolitik schaut bestenfalls hinterher, wenn überhaupt. Und der RDÖ in Berlin wird ein Papier präsentieren, das von einer Professor Friederike Petschner stammt, die derzeit an der Brown University in den USA forscht. Und da wird ein Kenntnisstand zusammengefasst zum Thema Social Media. Und sie kommt zum Schluss, die Algorithmen machen eindeutig abhängig und führen insbesondere junge Menschen in die Social Media Sucht. Und das hat natürlich auch viel mit, wir haben auch darüber schon gesprochen, mit der Dopaminausschüttung zu tun. Also wer mal schauen möchte, einfach rdoe.org, so erreicht man diesen Rat. Und da gibt es dann eben einfach auch diese Studie, diese den Kenntnisstand einfach nochmal aufgedröselt. Und das wird wohl auch so sein. Nein, es gibt so eine Tendenz, es wird eine Klage geben, es gibt eine Klage von über 40 US-Bundesstaaten gegen Meta, die ebenfalls diese Gefahr erkannt haben. Also ein sehr brisantes Thema. Warum sage ich das jetzt? Erstens, weil ich das natürlich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr, sehr gerne erwähne, dass es das gibt, dass es diesen Rat gibt und dass es diese Forschung gibt. Weil, und jetzt kommt's, das ja natürlich auch eine Folge ist, die, naja, in der Verlängerung dann auch sehr gut zu Kopfsalat führen kann, die sehr gut auch dazu führen kann, dass gerade jüngere Menschen einfach in so einem Kosmos sind und da reingetrieben sind, dass sie aus dem Kopfsalat gar nicht mehr rauskommen. Wie siehst du es?
Spannend, ich sehe es sehr spannend, weil, ich sag mal, das, was Meta macht oder ByteDance, die hinter TikTok stecken, die nutzen ja letztendlich so die ureigenen Abhängigkeitspotenziale, die der Mensch einfach bietet. Und ich würde sagen, Schokoladenhersteller, Alkoholhersteller, Spirituosenhersteller machen zum Teil auch nichts anderes. Aber es ist natürlich schon so, dass die Digitalisierung oder auch überhaupt der Einsatz natürlich sehr unkritisch genutzt wird und gerade auch von Seiten Kindern und Jugendlichen. Wir haben das ja in einer anderen Folge auch schon mal untermauert, dass man sich ja normalerweise, egal ob das jetzt WhatsApp als Messenger ist oder eben Instagram, Facebook, TikTok und wie die alle heißen, selbst Pinterest, wo viele sagen, ja, das ist ja entspannt, da wird ja gemalt und gebastelt. Aber diese Apps haben Altersbeschränkungen. Und diese Altersbeschränkungen werden einfach umgangen. Ich glaube nicht, dass die immer nur von Kindern umgangen werden, die jetzt ganz besonders pfiffig sind und sagen, ja, wenn ich doch einfach ein anderes Geburtsdatum da eingebe, dann sollte das doch funktionieren. Ja. Sondern wir haben ja schon auch sehr viel Helikoptertum innerhalb der Elternschaft. Und wenn jetzt jemand Einspruch einhebt und sagt, ja, das gilt vielleicht für deinen Bekanntheits- und Elternkreis, dann sage ich, mag sein, aber ich bin in etlichen drin. Also vielmehr meine Frau, die wird jetzt wieder lachen, da sagt, hey, du bist in gar keinem Kreis, ich muss diese ganzen Fragen beantworten. Genau. Ist auch so tatsächlich. Aber du merkst das ja, ob das jetzt Tanzen ist, Tanzverein, Fußballverein, Schule X, Schule Y, Schule Z. Und da kommen sehr viele Menschen zusammen, sehr viele Menschen. Und da sind ohne Ende Helikopter unterwegs. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann gesagt wird, von der Schule beispielsweise kommt dann eine E-Mail, ja, wir haben jetzt im Unterricht haben wir den Kindern untersagt, das Handy bei sich zu führen. Wir haben den Kindern untersagt, Klassenchats einzuberufen, wo ich einfach denke, ja, aber wenn das doch freigegeben wird von den Eltern, dann muss man auch da wieder in erster Linie sich an die eigene Nase fassen. Weil das nochmal, was die Unternehmen machen, das ist genauso wie, wenn ich eine Cola trinke. Ich kann entscheiden, als Erwachsener trinke ich eine Cola. Muss ein 8-jähriges Kind eine Cola trinken? Meiner Meinung nach nein. So, aber da kann ich nicht Coca-Cola für verantwortlich machen.
Das stimmt.
So, und deshalb ist es, glaube ich, schon, sagen wir mal, so eine Mischung aus, wer hat Verantwortlichkeit? Aber ich finde halt, am Ende des Tages ist das ein Thema, was man auf jeden Fall angehen muss. Aber idealerweise, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, immer im Dialog mit den Eltern. Es bringt nichts, die Firma X zu nehmen und die Kinder Y, sondern die Eltern müssen ins Boot. Die Eltern müssen Verantwortung übernehmen. Und wenn da das ein oder andere Elternteil anfängt zu grübeln, dann ist das definitiv für einen guten Zweck. Ja. Definitiv. Da kann man auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht um sich schmeißen. Aber das ist schon etwas, weil Social Media im Speziellen, das ist ein absolutes Lummerland. Das ist bodenlos. In alle Richtungen. Nach oben und nach unten. Oder von mir aus wolkenlos und bodenlos. Egal, wie man es nennen möchte. Und da muss man letztendlich die Kinder und auch Jugendlichen ein Stück weit vor bewahren. Das ist einfach so. Also ich kenne viele, na, nicht viele, einige werden sich erinnern. Es gab früher Videotheken. Es gab richtig. Videotheken.
Richtig.
So, dann bist du entweder mit den Eltern oder mit wem auch immer, bist du in diese Videothek reingegangen. Und was wurde gemacht? Ja, da, in den Gang darfst du nicht. Da sind Horrorfilme. In den Gang darfst du nicht. Da sind Pornofilme. So, und dann hast du dir, aber du hast dich da daran gehalten. Also wirklich, oder du hast dann irgendwie geguckt, okay, der geht dir.
So.
Ja, genau. Der so Papa oder Mama oder wer auch immer oder der ältere Bruder, der wickelt gerade den Filmverleih ab, dann kann ich doch mal einen Blick da in diese Gasse werfen. Aber Social Media ist, also das ist wirklich, das ist ein Ozean. Und da muss man einfach als Elternteile, muss man Verantwortung übernehmen.
Siehst du, deshalb habe ich es hinten raus auch nochmal so genannt und ich bin ihm da sehr dankbar für, dem lieben Florian Gless, dass er da so aktiv ist und Rat für digitale Ökologie. Schaut da gerne nochmal nach. Ich mache da jetzt einfach knallhart Werbung für, weil es einfach eine gute Sache ist.
Ja, definitiv super.
Übrigens auch von Harald Welzer vor einem Jahr mit gegründet, dieser Verein. Also schon ganz gut und passt ganz gut ins Thema hinein. Ich danke dir für heute. Bevor ich jetzt gleich schlaflos durch die Nacht gehe, weil ich so viel mitnehme aus diesem Podcast wieder, sage ich ciao, auf Wiedersehen, gute Nacht, bis nächste Woche. Dann haben wir nämlich wieder ein starkes, sehr, sehr starkes Thema, wie ich finde. Dann kümmern wir uns um etwas, was mir schon ein paar Mal jetzt dieses Jahr alleine passiert ist und ich glaube jedem von uns, nämlich wenn Missverständnisse ins Chaos führen, natürlich auch wieder so eine sehr starke Zeile im Sinne von sehr, sehr plakativ, aber ich glaube, da können wir beide einiges zu sagen.
Definitiv. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre.
Auch bei mir. Ganz und voll. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.